Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast, eine Gästin, eine Dame, die uns ein bisschen was zum Thema Datenschutz erzählen kann, wie sie dazu gekommen ist. Bevor wir aber hier mit unserem Gast hier in das Gespräch einsteigen, frage ich zuerst einmal meinen lieben Mitstreiter, so wie ich das jede Woche mache. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, hallo Marc, hallo Barbara, danke gut. Heute sprechen wir mit einer Frau, genau gesagt einer Anwältin, die schon in verschiedenen Unternehmen tätig war und inzwischen bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft im Großraum München arbeitet. Außerdem publiziert und referiert sie so zum Thema Datenschutz. Allerdings war das nicht von Anfang an ihr ausgesuchtes Lieblingsthema, wie ich aus dem Vorgespräch weiß. Uns wird sie heute berichten, wie sie dann doch in diesem Bereich gelandet ist. Herzlich willkommen, Barbara Schmitz.
Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr. Hallo Marc, hallo Michael. Freut mich sehr, hier ein bisschen plaudern zu dürfen. Also plaudern zum Datenschutz, aber auch plaudern zu mir. Finde ich ganz toll. Ist auch ein tolles Thema, mal so ein bisschen zu erzählen, wie kommt man eigentlich dazu. Habe ich mir irgendwie auch nochmal nach unserem Vorgespräch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo ich eigentlich dann letztendlich jetzt gelandet bin. Freue mich auf die Zeit jetzt, darüber ein bisschen erzählen zu können.
Wunderbar. Gehen wir mal so ein bisschen in der Vergangenheit, also gehen wir mal kurz in die Vergangenheit. Irgendwann hattest du dein Abitur in der Hand. So, irgendwann, so, hilft alles nichts. Ich muss was aus meinem Leben machen, ich muss irgendwas Sinnvolles tun. Was hast du denn da gedacht, was hast du denn da gemacht? Weil wenn man es deinem LinkedIn-Profil entnehmen kann, Jura war nicht deine erste studientechnische Wahl.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin ja auch gebürtig gar nicht mal aus Bayern, aus München. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Der ein oder andere kennt es vielleicht, ich komme sogar aus Marxloh. Aber es ist also sehr schön da, man kann dort leben, bin da auch gerne gewesen und habe dann Abi gehabt und ehrlicherweise, vielleicht muss ich sogar sagen, zieht sich das so ein bisschen durch. Ne? Ich wusste damals nicht so richtig, was ich machen sollte und habe dann, ich weiß es jetzt so ungefähr, was ich tue, aber ich habe es irgendwie nie so richtig gedacht. Die anderen, die wussten immer alle so ganz straight away, was sie tun und bei mir war so irgendwie, naja, und mein Vater kam aus der Wirtschaftsprüfer-Ecke und dann habe ich in Duisburg tatsächlich an der Uni, bin auch da erstmal geblieben, Wirtschaftswissenschaft BWL angefangen. Und ich war relativ jung noch, ich war noch keine 18, als ich Abi gemacht habe. Und dann war dann doch ein bisschen mehr Party angesagt, so als Studium. Und ich war zu Hause und die Clique war noch da und alles. Also End vom Lied war, ich bin dreimal durch Recht gefallen. Damit hatte sich BWL dann erledigt für mich, also für mich an dieser Uni. Und dann dachte ich mir, okay, dann mit dem Recht, naja, was machst du jetzt? Und ich habe dann echt angefangen, Jura in Münster zu studieren. Jetzt noch nicht mal so unbedingt, weil ich sagte, naja, jetzt zeige ich es denen mal, sondern ich dachte, irgendwie war das mit dem Recht gar nicht so schlecht. Aber so wie das da in diesem BWL-Jurastudium war, hat es mir nicht so richtig gefallen. Na, auf jeden Fall habe ich dann in Münster studiert und in Bonn studiert und habe nach 8 Semestern zweites Staatsexamen gemacht. Erstes Staatsexamen gemacht, dann Referendardienst und dann zweites Staatsexamen. Alles in Düsseldorf am OLG dann auch die Examen abgelegt und bin dann auch in Bonn erstmal geblieben. Also bin ja in Bonn, habe in Bonn dann Examen gemacht, zweites Staatsexamen. Und bin in Bonn geblieben und bin dann, was macht man mit so einem Jurastudium? Und ich glaube, ich spoilere jetzt nicht so wahnsinnig. Es war kein Prädikatsexamen, ja. Also, aber auch das macht mich vielleicht jetzt auch zu einer Juristin, die im Datenschutz ganz gut klarkommt. Also kein Prädikatsexamen, sodass gewisse Themen eben in der Juristerei für mich dann eben auch
also Staatsanwältin, Richterin war damit quasi genau. Hin.
Das waren jetzt so Themen, die dann nicht so sich wirklich angeboten haben. Ich habe dann in Loma, ich glaube, Marc, du müsstest das kennen, in Loma habe ich dann als Anwältin angefangen zu arbeiten. Ganz tolle Sache, also zu der Zeit, als ich dann fertig wurde, war gerade Wendezeit und ich habe Gesamtvollstreckung mit der Kanzlei im Osten dann auch mitgemacht. Vollstreckung, Insolvenz, so das ganze Spektrum, aber auch alles, was man so als Anwalt, so ein Wald- und Wiesenanwalt so macht. War eine super spannende Zeit.
Harte Schule.
Harte Schule, aber war auch echt spannend. Also ich weiß nicht, die anderen Kollegen, die Studienkollegen sind ja auch dann teilweise in die ostdeutschen Bundesgebiete gegangen und da Juristerei gemacht und war halt damals so eine ganz interessante Sache. Und dann hatte ich dann auch schon meinen Mann kennengelernt, der war auch in Bonn, der ist Physiker und Astronom, der hat dann stand dann aus Bayern oder Bremen, also München oder Bremen, der ist dann bei der DLR untergekommen, in Oberpfaffenhofen hier bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt. Und dann musste ich mehr oder weniger nach Bayern. Also es war dann irgendwie, hat sich nicht so anders, bin ich nach Bayern gekommen, habe dann hier erst in der Kanzlei gearbeitet und habe dann mein erstes Kind bekommen und habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich wollte unbedingt sofort wieder arbeiten. Hab das auch dann gemacht und dann kam Fiat Intercom.
Das war ja alles wunderbar. Ich muss mal so kurz ein bisschen dazwischen gehen. Das waren jetzt sehr, sehr viele Steps. Du hattest jetzt irgendwann dein zweites juristisches Staatsexamen. Also ich bin ja kein Jurist, ich bin ja immer nur spannender Zuhörer, wenn ich über andere Leute darüber. Hat dir denn das Jurastudium, nachdem das ja mit dem Recht bei den BWLern nicht so richtig geklappt hat, fiel dir das dann auf einmal leicht? Weil ich habe ja auch von ganz vielen Leuten gehört, die gesagt haben, also im Jurastudium musste ich echt kämpfen. Wenn ich nicht Punkt, Punkt, Punkt gehabt hätte, dann hätte ich das schon längst hingeschmissen. Wie war das denn für dich?
Das ist echt eine interessante Frage. Ich habe da auch drüber nachgedacht und also hier in Bayern sagt man ja, ne, Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen, ja. Aber ich hatte da echt kein Thema mit. Also es war jetzt, also ich habe das, bin das so durchgelaufen, Marc. Es war jetzt nicht so, dass ich da, also es ist einfach auch so durchgelaufen. Wie gesagt, um das auch wegzusagen. Hab da nicht brilliert, ne? Das nicht, aber es hat so gepasst, dass es waren auch immer Themen, also was ich an der Juristerei wirklich total gut finde, und das ist auch, glaube ich, das, was mir dann auch das so nahe gebracht hat. Ich finde dieses Denken, dieses juristische Denken, ja, also dieses, ich habe ein Problem und ich kriege das gelöst. Das ist schon was ich beruflich und privat, was ich sehr, sehr gut finde. Und das hat mir geholfen und hat mir auch bei diesen ganzen Themen in der Juristerei, also ich bin niemand, der jetzt die 125. Mindermeinung im Paarland oder Grünberg, wie er jetzt heißt, sich anschaut und dann sagt, ja, genau, ja, und sich da rein vertiefen kann, sondern für mich muss Jura pragmatisch sein und das muss irgendwie umsetzbar sein und lösungsorientiert. Und das kann man auch. Da kommen wir vielleicht auch nochmal im Laufe der Datenschutzthematik, die wir vielleicht später haben, dann noch mal drauf zu. Aber das ist so das, vielleicht beantwortet das deine Frage, Marc. Das ist, also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte wahrscheinlich nie den Punkt, dass ich sagte, oh nein, also
Ja,
was habe
gut.
ich mir da angetan? Aber ich hatte jetzt auch nie den Punkt, wo ich dachte, ich schmeiße es jetzt hin. Das war
Okay.
nicht.
Okay, schön. Und
Ja.
dann warst du in so einer Wald- und Wiesenkanzlei. Also da war dann irgendwie, weiß ich nicht, das Familienstreitigkeiten genauso wie der Verkehrsunfall und zusätzlich
Nachbarschaft.
das Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und dann kommt aber zusätzlich auch noch, dass du da Gelder eintreiben musst in den neuen Bundesländern von Leuten, die wahrscheinlich irgendwie nur von den Rechtsgebaren in der BRD nicht so wahnsinnig viel wussten. Oder wie stelle ich mir das damals vor? Bist du da wirklich wie heißt das, mit den Gummistiefeln zu den Leuten hingefahren und hast gesagt, so, wo ist jetzt die Knatter für meinen Kunden oder für meinen Mandanten? Oder wie war
Du
das?
guckst
Das
so viel Anwaltsserien im
ja, aber es ist ja
Fernsehen. Ja, aber
eine
wirklich,
spannende
also
Zeit gewesen, so 89 und alles, was danach kam.
es war in der Tat eine spannende Zeit und die Gummistiefel waren auch sind gar nicht so verkehrt, nur das waren Einkaufszentren. Ja? Also die Mandanten, ja, wir haben Einkaufszentren abgewickelt in der Kanzlei und das war dann wirklich so, dass wir darüber gefahren sind und teilweise auch gar nicht so schöne Momente, wo man dann eben da Mitarbeitern halt kündigen musste oder ihnen mitteilen musste, dass das alles irgendwie, also diese typischen 1-Euro-Verkäufe, die man da, oder 1-D-Mark-Verkäufe, die man damals dann gemacht hat, Das haben wir dann in der Tat gemacht und ich meine, die Gesamtvollstreckung war ja ein Teil der oder ist ja ein Teil der Insolvenz, der Insolvenzverfahren, nur dann eben für die ostdeutschen Bundesländer damals gewesen. Haben wir das dann eben abgewickelt mit allem, was dazugehört und auch mit allem, was
Und
nicht so
ich wollte gerade
angenehm
sagen, ich
war.
stelle mir durchaus vor, dass man da dann auch mal tough dabei sein muss und abends auch nach Hause gehen können muss, um das trotzdem noch gut schlafen zu können. Weil da gibt es ja dann auch Leute, die einem nicht unbedingt nur das Beste im Leben wünschen, wenn man denen gerade gesagt hat, ja, da gab es einen Kanzler, der hat euch blühende Wiesen versprochen und ich kündige dir jetzt.
In der Tat, also das waren auch echte Schicksale, ne? Also das, und ich war, also wie gesagt, ja auch relativ junge Anwältin, also hatte da einen ganz, ganz tollen Chef, der das dann auch irgendwie auch mit sehr viel Empathie dann durchaus hingekriegt hat, das zu machen. Aber das war schon eine Lernphase, die ich da durchgangen bin. Und aber wie gesagt, es war okay und hat mir sicherlich auch eine Menge gebracht, so für den weiteren Werdegang.
Okay,
Glaube
dann
ich.
gehen wir mal noch ein, zwei Stationen weiter. Dann warst du irgendwann in München und wir hatten es ja im Vorgespräch gesagt, hast du erzählt, dann bist du bei der Fiat Intercom gelandet, also was dann über X Aufkäufe dann heute Telefonica ist. Und damals, wenn ich jetzt in deinem LinkedIn-Profil nachgucke, dann werde ich es finden, irgendwo 2008, 2009, da warst du schon Konzerndatenschutzbeauftragte zu einem Zeitpunkt, wo der Datenschutz jetzt nicht so eine ganz große Rolle gespielt hat. Oder wie stelle ich mir das damals vor?
Ja, wobei man sagen muss, in der Telekommunikation schon, ja, also schon deutlich eher nochmal als vielleicht in anderen Branchen. Und 2009, als ich Datenschutzbeauftragte bei der Telefonica wurde, war gerade die TKG-Novelle. Und mit der TKG-Novelle kam natürlich auch für den Datenschutz im Telekommunikationsbereich nochmal ein ziemlicher Schub. Ja, also ich habe angefangen bei der Fiat Intercom, als meine erste Tochter 10 Monate alt war, und zwar halbtags, also Teilzeit, und nicht als Juristin, sondern im Mahnwesen. Ich konnte ja gerade über Gesamtvollstreckung natürlich Gelder eintreiben. Und bei der FIAG, wir waren, ich weiß nicht, ob ihr München kennt, hier in der Maasstraße, also da, wo der Bayerische Rundfunk sitzt, da in der Ecke, Zirkus Krone, da waren wir mit FIAG Intercom. Ich weiß nicht, damals hatten Fiat Intercom nämlich 200 Leute oder so. Die haben da ja gerade angefangen. Die kommen ja aus dem Energiebereich auch. Und dann habe ich da angefangen mit im Mahnwesen, in der Mahnabteilung. Und weil das eben ganz gut passte mit Kind und so weiter, konnte ich da meine Teilzeitstunden ganz gut aufbringen. Dann da angefangen, und dann hat sich aber irgendwie in der ganzen Sache irgendwie ganz schnell herausgestellt, irgendwie brauchen die einen Juristen. Dann kam irgendwie ein Mahnbescheid und alle wurden ganz nervös. Wieso kriegen wir einen Mahnbescheid? Also machen wir einen Mahnbescheid. Und dann habe ich gesagt, ja, alles nicht so schlimm, Mahnbescheid kriegen wir hin. Und gut, dann hatte ich mich geoutet, dass ich Juristin bin, so ungefähr. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich bin dann allerdings die ganze Zeit im Customer Service bei Telefonica geblieben. Ich war immer im Customer Service, habe da auch teilweise ja, Teams geleitet, die im Customer Service tätig waren, die eben angerufen haben, First und Second Level. Und da hatte sich das so rausgebildet. Ich bin da nicht als Datenschützerin gewesen, also die ganze Zeit irgendwie nicht. Da bin ich wirklich so richtig reingetapert. So nach dem Motto, wir wollen hier mal was mit Daten machen. Was meint ihr denn so im Customer Service? Und dann dachte ich, ey Leute, das können wir nicht machen. Und dann sieht irgendwie nicht so gut aus, wenn wir jetzt hier irgendwie über die SIM-Karten die Kunden irgendwie tracken oder so. Hört sich nicht so gut an. Und so kam das irgendwie Step by Step immer mal ein bisschen mehr. Und dann war unser auch so, ne, wer nicht bei drei auf den Bäumen war, der wurde Datenschutzbeauftragter. Und dann hat sich es aber irgendwie so entwickelt, dass unser Geschäftsführer damals, der ist immer noch Geschäftsführer, jetzt bei der Telefonica, hatte dann gesagt, wir brauchen hier irgendwie mehr Datenschutz. Und so bin ich dann da reingestolpert und bin dann Datenschutzbeauftragte, also Konzerndatenschutzbeauftragte von Telefonica Germany geworden. Wir hatten damals dann auch gekauft noch den Festnetzsparte in Gütersloh, Telefonica Deutschland. Und ja, das war dann ein riesen, richtig großes Unternehmen mit
Und
vielen
hat dir das von
Daten.
Anfang an Spaß gemacht, dich um den Datenschutz zu kümmern? Weil du sagst, du bist ja so ein bisschen reingestolpert. Warst du dann auch an gewissen Stellen eher intrinsisch motiviert oder extrinsisch, weil einfach die Gesetze einzuhalten waren?
Also ich bin, ja, ehrlicherweise, ich glaube, dass da wieder so dieses, warum habe ich eigentlich Jura studiert, kam. Und dieses Datenschutz ist so ein bisschen ist so ein Fachbereich oder so ein gesetzlicher, so ein schöner, abgegrenzter Bereich, ne? Also so Bundesdatenschutzgesetz und auch diese ganzen Datenschutzgesetze, die zumindest so damals waren, die waren sehr überschaubar. Da kam ich super mit klar, konnte mir das auch super einteilen und im TKG-Bereich dann nochmal. Wurde dann natürlich immer mehr, ne? Also dann, aber dann auch wieder so diese Struktur, ne? Können wir das machen? Und dann, ja, dann kann man aus der Juristerei ganz viel ableiten, wie löst man denn so Themen, die dann auch konzernübergreifend waren. Also ich war nie so dieser, dass ich dann sagte, ich mache jetzt nur Datenschutz, sondern Datenschutz hat ja diese Themen zur IT immer schon gehabt. Und zu allen anderen Bereichen im Unternehmen. Und wie gesagt, zum Customer Service, wir waren ja im Customer Service, waren wir ja die Leute, die mit Daten gehandelt haben. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Also ja, mir hat es Spaß gemacht. Das hat auch bis heute nicht aufgehört.
Man muss
Also
sich
aus
auch nicht dafür
Versehen
schämen,
in
wenn einem Datenschutz
den. Nein. Ja, man muss das,
Spaß
ja, in der Tat, ja.
macht. Aber du bist nicht die Erste, die mehr oder weniger aus Versehen in den Bereich reingekommen ist und dann irgendwann festgestellt, oh, das macht ja sogar Spaß, ne? Also hatten wir
Ja.
schon den einen oder anderen hier, der das so ähnlich auch berichtet hat, ja.
Ja, aber ist ja auch, also ist, finde ich, ein tolles Rechtsgebiet.
Ja, jetzt hattest du das
Ja.
gerade schon so gesagt. Ja, wir finden, also ich als Nicht-Jurist finde das jetzt, also ich finde das ein tolles Gebiet, dass da auch ein bisschen Recht dabei ist, ja gut. Nein, Spaß beiseite. Aber du hast jetzt gerade auch schon gesagt, naja, man muss sich ja schon auch da mit der Technik rumärgern. Hast du denn persönlich auch so einen guten Zugang zu Technik? Fällt dir das leicht, dich mit Technik zu beschäftigen? Oder gehörst du eher zu dem Menschen, naja, ich weiß, wo man meinen Laptop einschaltet und das war's dann?
Also das hat sich auch durch diese, also mehr so Learning by Doing. Ne? Das hat sich, also es war dann bei der Telefonica dann auch so, dass die IT mir dann irgendwas erzählt hatte. Und jetzt ist es natürlich so, dass dadurch, dass ich zu Hause einen Physiker sitzen habe, war es jetzt natürlich auch so, dass wenn ich dem dann irgendwie erzählt habe, das läuft so und so, der mich dann immer angeguckt hat und gesagt, nee, Quatsch, ne? Also das, nein, nein, das ist irgendwie anders. Und dann war es dann so, dass ich bei den IT, bei den JoFix mit der IT, die erzählten mir dann, ja, wir haben gar keine personenbezogenen Daten, ne? Wir brauchen das irgendwie alles. Und dann, das kann alles nicht sein. Aber die erzählten dann auch so überzeugend, dass ich dachte, naja, die werden schon irgendwie ihre Gründe haben, warum die das so erzählen. Und hab dann aber irgendwie dann jetzt erklärt's mir, ja? Dann habe ich dann auch daneben gesessen und die haben es mir wirklich erklärt und die wollten es mir auch erklären. Und was ich da eben so toll finde, ist, die wollten ja auch nie was, oder die wollen ja auch nichts Böses, die ITler, ne? Die sagen ja wirklich, ja, wir haben hier die Daten, aber wo ist dein Problem im Datenschutz? Und dann komme ich da eben zu und sage, ja, weil ihr das so und so macht oder weil wir vielleicht zu viele Daten haben oder, und so kommen wir, so nähern wir uns an und das hat wunderbar funktioniert. Also wirklich, die haben, also wir haben dann auch gelernt, so gegenseitig unsere Sprachen zu verstehen. Und finde ich total faszinierend. Also das ist
Ja,
tolle
das
Sache.
Konzept des Löschens ist dem ITler grundsätzlich suspekt, ne? Also.
Ja. Aber da eine super Geschichte. Ich habe dann auch gesagt, Leute, wir müssen löschen. Ne? Gerade junge, frische Datenschutzbeauftragte, wir müssen löschen. Löschkonzept kam dann, also. Da habe ich, also
So
wir waren dann
mittelgut.
von 43 Millionen Kunden, hatten wir am nächsten Tag 10 Millionen Kunden. Das kam nicht so gut. Wir hatten aber zum Glück auch noch genug Backup, sodass es dann wieder. Also das mal, also nee, das, also, und da habe ich dann auch verstanden, welche Abhängigkeiten, ne, so ein Datum hat. Ne? Also ich kann nicht einfach ein Datum löschen. Und da kamen dann die Aufsichtsbehörden ins Spiel, die dann eben auch sagten, löschen. Und ich habe dann gesagt, nee, fragt mal die IT-Leute, löschen, das funktioniert nicht. Wir können überschreiben, wir können machen, aber wenn wir es wirklich physisch wegnehmen, dann bricht uns die ganze Struktur zusammen. Und so kamen wir dann immer wieder gut ins Benehmen.
Ja, das in der Tat für Datenbanken, weil Wie ich schon so spöttisch gemeint habe, ne, aber viele Datenbank-Softwaren sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass man Daten löscht, ne? Also in SAP war das nach wie oder ist das heute noch ein Problem, dass man einfach gewisse Daten nicht da rausbekommt, weil dann denen alles zusammenstürzt. Weil das ja zum Teil auch irgendwie 20, 30 Jahre alter Code mitunter da drin steckt. Okay, also jetzt warst du bei der Telefonica, warst dort Konzerndatenschutzbeauftragte und das scheinst du so gut gemacht zu haben, dass dann der Mitbewerber gesagt hat, das kannst du bei uns auch machen.
In der Tat, ja, also es waren so ein paar Sachen bei der Telefonica dann, also ja, dass ich dann dachte, so, ich muss da mal los, ich muss da mal weg. Und dann bin ich in der Tat, dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt so lange, da waren ja 15 Jahre insgesamt, also diese 11 Jahre, die da stehen, waren ja dann nur die letzten, insgesamt war ich, glaube ich, 15 Jahre und etwas mehr bei der Telefonica. Und ich sag, ich bin halt ein, also so, ich bin, kann halt nur Telekommunikation, ja, so ungefähr. Und bevor ich mich jetzt hier traue, in irgendwas völlig anderes zu machen, wage ich mich erstmal weiterhin in die Telekommunikation, aber werde von blau zu rot. Und da war ich dann aber auch erstmal bei Kabel Deutschland hier in Unterföhring. Die sind ja dann aufgekauft worden von Vodafone. Da habe ich dann weiter Datenschutz gemacht. Wirklich, habe eigentlich nur die Farbe geändert und bin dann da 2,5 Jahre gewesen.
Ah, okay, spannend.
Und
Gut.
anschließend ist dir quasi, Achtung Wortspiel, ein Licht aufgegangen und du bist
Ja.
zu Osram gewechselt. Entschuldigung, konnte ich mich nicht verkneifen.
Ja, in der Tat. Also hatte sich dann, wurde dann Interesse angemeldet bei mir, da wurde dann eine Datenschutzstelle frei. Und hier in München, ich weiß nicht, wer das kennt, am Stachus, ne, Osram, hell wie der lichte Tag. Ich meine, da wird man ja. Das ist, hängt ja immer noch da und als ich bei Osram dann angefangen habe, war das auch alles noch so, dass das eben hier in München einen ganz großen Namen hatte. Und was ich da dann, ich habe dann da angefangen im Compliance-Wesen, also auch nicht in der Rechtsabteilung oder so, sondern ich bin in den Compliance gegangen. Und was ich da total faszinierend fand, ist dieses Compliance-Management-System, was dann da ist, dann habe ich mir gedacht, hey, wir müssen Datenschutz, also das war ja dann um die Zeit, DSGVO tritt in Kraft und diese ganze Accountability und Rechenschaft und was wir alles da mit den Daten, mit der DSGVO dann irgendwie zu tun hatten und ich sollte dann da das Datenschutzmanagementsystem irgendwie mit aufbauen und implementieren und dann wurde mir da gezeigt, das Compliance-Management-System. Da habe ich gesagt, ey, Leute, da haben wir doch alles. Ja, also dann, warum das Rad neu erfinden? Lasst uns das da draufsetzen. Und da haben wir dann in den 4 Jahren, also wirklich ein ganz, ganz tolles Compliance, also ein Compliance-System aufgebaut, wo eben Datenschutz, klassische Compliance, Menschenrechte, Export, also alles Mögliche an Compliance drin ist und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und Osram, ein tolles Unternehmen, also ganz interessant auch von der Technologie her bei Osram.
Gut, und jetzt bist du heute aber in einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich würde sie noch nicht als Großkanzlei bezeichnen, oder wie würdet ihr euch selber sehen?
Ja, vielleicht darf ich dir noch ganz kurz, ich will
Ja.
den Medienbereich bei der SWMH nicht
Ach
unterschlagen,
so.
da war ich ja dann noch kurz, ich war dann noch bei der SWMH, das ist die Muttergesellschaft der SZ. Ich habe dann noch
Ah,
ein bisschen
Süddeutschland.
Medien gemacht. Im Medienbereich auch ganz spannend zu Sachen Datenschutz und Medien. Da kam dann das Thema Cookie-Banner und die ganze Thematik, wie geht man mit Cookie-Bannern im Medienbereich um? Stichwort Pur-Modell, Stichwort Vertragslösung, die ganze Palette, die es da gibt. Da habe ich dann die Vertragslösung interessanterweise erarbeiten dürfen, den schuldrechtlichen Teil und vertragsrechtlichen Teil, also die Privatautonomie und Datenschutz, wunderbares Thema. Also das habe ich dann da gemacht und bin jetzt seit 1. Juni tatsächlich in der Rechts, also in der Kanzlei und mach's jetzt nicht mehr nur für ein Unternehmen, sondern für mehrere, den ganzen Kram.
Hast du
Okay.
dich in der Zeit, als du und dich um Cookies und Co. gekümmert hast, hast du dich da mit dem Jörg Heidrich ausgetauscht, mit dem Kollegen von Heise? Der hat mich ja auch schon zu Gast und der ist ja auch leidgebeutelt, Stichwort Pur-Abo etc.
Ja, Ja, wir waren dann auch in diesen Medienverbänden, die wir waren, da haben wir uns dann auch ausgetauscht. Heise hatte dann ja relativ schnell, da muss man so ein bisschen sagen, der Föderalismus beutelt dann die unterschiedlichen Unternehmen in den unterschiedlichen Bundesländern. Und Jörg Heidrich hatte dann halt mit Niedersachsen
Die waren etwas
ja zumindest eine
hartnäckiger.
Herausforderung auch und hat es aber jetzt, wenn ich die letzten Tage mitgekriegt habe, ist es ja ganz gut gelöst worden. Wobei wir bei der SWMH oder bei der SZ ja die Vertragslösung komplett machen und nicht das Pur-Modell.
Ja, spannend. Also danke für den Hinweis, dass du da quasi auch 2,5 Jahre jetzt quasi tätig warst in diesem doch ja sehr fordernden Bereich, weil da gibt es ja wirklich ja auch Bereiche, wenn dort keine zielgerichtete Werbung stattfindet, dann gibt es auch Bereiche, die einfach ihre Dienstleistung schlicht und ergreifend nicht mehr so anbieten können, wie sie das heute machen. Ne? Also gerade im News-Bereich, also Heise hatten wir jetzt gerade, ne? Ja, wovon soll man leben? Ne? Also man kann entweder von Abonnements leben oder man kann von Werbung leben. Punkt. Aber irgendwie muss man ja seine Mitarbeiter bezahlen. Und wenn man keine Werbung schalten kann, die nun mal die Zielgruppe dann erreicht, habe ich irgendwann ein Erlösproblem, ganz banal. Und dann ist es mit dem Datenschutz natürlich die Frage, was man dann quasi präferiert. Aber jetzt schweifen wir so ein bisschen ab. Jetzt bist du. Als Nicht-Jurist bin ja immer so ein bisschen, weiß so gewisse Dinge nicht, aber als Konzernjurist heißt das, du bist jahrelang, korrigier mich, der Situation, dass du in der Robe vor Gericht auftauchen musstest, ja dann quasi, das hat ja nicht stattgefunden, oder?
Ja, korrekt. Also in der Robe vor Gericht als Justiziarin in der Regel nicht. Also man sitzt dann gegebenenfalls mal dabei, wenn irgendwie eine Sache ist, aber man vertritt das Unternehmen ja nicht als Anwältin oder
Als
als
Anwältin
Anwalt.
vor Gericht. Und das ist aber jetzt quasi für dich wieder der Fall, wenn du jetzt in einer Kanzlei bist, falls du zumindest vor Gericht gehst oder ihr nicht eine eigene Abteilung dafür habt.
Das wäre durchaus wieder möglich, wenn denn ein Fall in der auftreten würde, könnte ich das wieder oder würde ich das machen. Ich hatte immer meine Anwaltszulassung behalten. Ich war Syndikusanwältin und Rechtsanwältin. Also ich habe in der ganzen Zeit nie meine Anwaltszulassung, also meine normale Anwaltszulassung abgegeben, sondern war dann immer beides. Und habe jetzt meine Syndikusanwaltszulassung zurückgegeben.
Okay.
Genau. Also grundsätzlich ja, aber wir sind ja auch mehr in die Beratung. Also diese Sachen, dass wir forensisch tätig sind, ist jetzt
Ah,
bei mir
okay.
nicht unbedingt der Fall.
Okay. Weil das ist immer so eine typische Frage ist, hast du Bock darauf, überhaupt vor Gericht zu gehen? Oder ist das, boah, lass mir meine Ruhe mit vor Gericht auftreten? So, der Michael kann da ein Lied von singen.
Ja, vielleicht eher bei dir, Michael, aber ich bin, also da müsste ich, glaube ich, dann nochmal einen Kurs machen. Vielleicht komme ich dann nochmal zu dir, prozessual, wie mache ich es vor Gericht? Also das glaube ich dann nochmal eine eigene Schiene, aber vielleicht.
Da bin ich auch raus aus dem Thema. Also ganz, ganz selten nur noch und auch so gerne
Ungern.
so wenig wie möglich, sagen wir es so. Immer wenn es sich vermeiden lässt, versuche ich das zu vermeiden. Ich bin auch in der Hauptsache außergerichtlich beratend tätig und versuche das auch vollständig zu sein. Denn ich sag mal, die Tätigkeit vor Gericht, jetzt egal ob im Datenschutz oder nicht, ist doch nochmal ein bisschen was Eigenes. Das ganze Prozessuale, was dazu kommt, etc. Das kann man vielleicht bei einer kleinen Verkehrsordnungswidrigkeiten-Sache noch so mithändeln, aber in vielen anderen Bereichen gibt es halt dann doch sehr spezielle Dinge, die man da beachten muss. Vor allen Dingen, wenn du auch irgendwie bundesweit tätig bist, dann musst du zur Not auch bundesweit vor Gericht auftreten und das ist ja herrlich ineffektiv und da habe ich dann irgendwie auch nicht so richtig
Ja.
Lust drauf. Deswegen.
Ja.
Aber gut, ich will mein Leid nicht schon wieder klagen an dieser
Nee,
Stelle. Ja, es
aber der
ist.
Tim, ihr hattet auch, glaube ich, den Tim bei euch, ne? Den Tim Bibitool, der ist
Ja.
da ja, der geht ja sogar bis zum EuGH.
Der geht auch gerne vor Gericht, ne? Also es gibt ja
Genau,
auch welche,
geht.
die sich gerne den juristischen Schlagabtausch liefern, ne? Die stehen ja da
Ja,
drauf,
absolut.
ne?
Also bei mir ist wahrscheinlich so wie bei dir, Michael, dann eher die Auseinandersetzung mit den oder nicht Auseinandersetzung jetzt gar nicht mal im Streitigen, aber mit den Behörden. Ne? Das ist dann das,
Zum Beispiel, genau.
wo wir dann ohne Robe tätig werden.
Genau.
Und
Ich habe noch
was?
eine, aber die
Ja.
verstaubt irgendwo.
Ja, genau. Die hängt bei mir im Büro interessanterweise für alle Fälle.
Und was liegt jetzt in der Kanzlei? Ich meine, du bist jetzt erst seit 2 Monaten da, da ist vielleicht auch noch gar nicht so viel passiert. Aber was ist denn jetzt so tagtäglich auf deinem Schreibtisch, beziehungsweise hat das, was jetzt auf deinem Schreibtisch liegt, noch viel mit Datenschutz zu tun?
In der Tat. Also ja, hat es. Also die Unternehmen, die dann da beraten werden, auch sind Daten, müssen auch datenschutzrechtlich beraten werden, wie Prozesse aufgebaut werden, wie Managementsysteme aufgebaut werden, aber auch in der Beratung von aktuellen Rechtsthemen. Ne? Also diese ganze Thematik, die wir jetzt haben mit dem EuGH oder mit dem Angemessenheitsbeschluss in die USA. Wir haben internationale Unternehmen, die wissen wollen, wie können wir jetzt Daten wieder rüberbringen, wie machen wir Standardvertragsklauseln, wie machen wir ein Transfer Impact Assessment. Also das sind so Themen, die immer noch da sind. Oder auch, wie mache ich ein Intercompany Agreement, einmal in der Beratung und dann auch in der Umsetzung. Das sind so Themen, die anfallen und interessanterweise dann auch wieder Themen, die dann andere Kollegen aus der Kanzlei, die aus dem Strafrecht kommen, die aus dem Sportrecht kommen, wir haben Sportrechtler dabei, die dann eben datenschutzrechtliche Bezüge haben. Und das ist natürlich dann auch nochmal faszinierend. Das hatte ich bisher nicht, aber die dann irgendwie kommen, wir haben da einen, ist das ein Datenschutzthema? Und wo man sich dann auch nochmal in die Thematik reinbringt. Und was jetzt kommt, ist natürlich Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und so Sachen, die mich,
Hinweisgeberschutzgesetz.
Hinweisgeberschutz, die mich jetzt also ein bisschen dann auch mal mir erlauben, andere Themen als nur den Datenschutz zu betrachten.
Also im Grunde eher das ganze Compliance-Feld oder schon beschränkt auf Datenschutz?
Nee, schon. Also ich versuche zumindest das ganze Compliance-Feld so ein bisschen wieder abzudecken und da in die Richtung zu gehen. Also IT natürlich auch. Ich bin ja IT-Rechtlerin auch und Open-Source-Lizenzen, die dann irgendwie Thema werden, das sind so Themen, die mich dann beschäftigen, die dann auch an mich herangetragen werden und in den Diskussionen mit den Mandanten dann auch teilweise erst entstehen, ne, bei der Thematik.
Es klingt nach
Okay.
doch einem sehr bunten Arbeitsalltag.
Ja, ist es. Also ich bin immer noch ganz begeistert. Nach 2 Monaten immer noch.
Ja, das ist doch schön, das hört man auch gerne. Wenn das in 2 Jahren auch noch der Fall ist, dann ist alles richtig gewesen, ne?
Ja.
Ja, es hört sich doch sehr, sehr spannend an. Wir haben noch so ein bisschen Zeit, aber nichtsdestotrotz will ich schon mal so ein bisschen die Frage stellen. Jetzt bist du ja nun wirklich schon lange im Thema Datenschutz drin. Du hast das BDSG quasi mitgemacht. Du hast das bei der Telefonica irgendwie verwaltet. Du hast mit unterschiedlichen Datenschutzbehörden zu tun gehabt als Telekommunikationsunternehmen, natürlich mit dem Bundesdatenschutz, mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten als Juristin bei der Südwestdeutschen Medienholding, dann mit dem Landesdatenschutzbeauftragten von Bayern und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will: Du bist jetzt einen Tag Königin von Europa. Wo würdest du denn im Datenschutz mal ansetzen? Würdest du sagen, boah, ey, das muss man aber mal dringend ändern? Oder würdest du sagen, nee, die Gesetze, super, braucht man gar nichts dran zu ändern, super.
Weniger Gesetze im Datenschutz. Ja, also also wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich wirklich Datenschutz mehr europäisch machen. Ich weiß nicht, Michael, wie du das siehst. Also wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung sicherlich eine Chance bekommen, das zu vereinheitlichen, also wirklich diesen digitalen Binnenmarkt Europas zu gestalten. Oder diesen digitalen Datenmarkt in Europa zu gestalten, um das so besser zu formulieren. Und ich bin eigentlich ein Fan der Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß, da schreien einige auf und sagen, um Gottes Willen, ne, ganz furchtbar, irgendwie mit Öffnungsklausel und hier und unbestimmte Rechtsbegriffe und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, dass wir mit der Datenschutzgrundverordnung echt eine Chance haben, einheitlich Datenschutz zu machen. Auch in Europa und in Deutschland. Und das ist nicht so schlimm, wie alle am Anfang getan haben. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch gezeigt, dass man damit ganz gut umgehen kann. Und jetzt wieder, vielleicht können wir da die Klammer schließen zum Anfang, zum Beginn unseres Gesprächs. Man findet eine Lösung und die Datenschutzgrundverordnung, was ich so oder was ich im Datenschutz eben so finde, ist, wir können das gestalten und diese ganze Technik, die uns da jetzt gerade vielleicht auch mit der KI vermeintlich um die Ohren fliegt, wenn wir dann nicht so hingehen und sagen, das funktioniert überhaupt nicht, sondern versuchen, eine Lösung zu finden und auch eine regulatorische Lösung. Und das sind sicherlich Sachen, mit denen wir noch gar nicht umgehen können, aber wir haben, glaube ich, das Werkzeug dafür. Also ich möchte da immer für plädieren, wir haben das. Und was mich ein bisschen nervt und stört, ist, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Digitalakte in Europa jetzt haben, die sich alle übereinander decken, die alle doppelt und dreifach versuchen, Daten und Informationen zu definieren, die dann doch wieder die Datenschutzgrundverordnung unberührt lassen. Ah ja, ich habe den Zettel, ne? Also so, ne? Das sind die EU-Digitalrichtlinien. Ob man nicht sagen kann, hey Leute, keep calm, ja? Also macht mal ruhig und gucken mal, was kann die DSGVO, und wenn wir es zulassen würden, um da denn auf den Wunsch zurückzukommen mag, lasst uns die Datenschutzgrundverordnung risikobasiert angehen. Ja? Denn wenn wir die risikobasiert angehen, bräuchte ich die ganzen anderen alle nicht. Dann mache ich halt einfach alles in die DSGVO und sage, okay, heute haben wir einen Personenbezug oder haben wir noch keinen Personenbezug, aber aufgrund der Technologie und was auch immer, kann es gut sein, dass wir morgen dafür einen Personenbezug haben, aber die DSGVO passt trotzdem. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen rüberbringen, was ich meine, aber das ist so eine Sache, die mich echt. Der Datenschutz ist eigentlich super zu managen und super zu regeln, und wir können uns da echt ein bisschen weniger aufregen.
Ja, also ich als Nicht-Jurist kriege ja immer Schnappatmung, wenn irgendein Politiker sich ins Fernsehen stellt und sagt, das können wir nicht wegen der DSGVO, dann zucke ich ja immer zusammen. Also meistens ist dann, hat das wenig Hand und Fuß, was dann gesagt wird. Oder nicht selten hat das dann nicht Hand und Fuß, was da gesagt wird. Und diese ganzen drei Buchstaben-Acts, von denen der Michael immer erzählt, da denke ich immer nur, ey, sag mal, habt ihr sie noch alle an der Murmel? Wer soll denn da noch durchblicken?
Das wird noch spannend.
Es gibt dann, glaube ich, auch bei den, also auch bei den, also bei mir, so, der sich jetzt natürlich auch intensiv mit einer DSGVO oder mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, irgendwann gibt es auch so einen Punkt, wo einfach das Frustrationslevel so groß ist, dass man dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Sache hat, ne? Also gut, man muss es natürlich trotzdem machen. Als Unternehmen kann man nicht sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ist mir schon alles klar, auch Compliance-Richtlinie und so weiter und so fort. Aber irgendwann denkt man doch nur noch, jetzt ist aber auch mal gut, weil die 99 Artikel der DSGVO, damit kann man sich noch irgendwie auch als Nichtjurist beschäftigen. Das kriegt man auch als Nichtjurist noch so, wenn man ein bisschen Schulungen macht und ein bisschen schlaue Bücher liest, das kriegt man noch alles hin. Aber was jetzt noch alles dazukommt, holla die Waldfee, ja. Also die
Ja, warten
Bücher, die
wir
wir auch
mal
immer
ab.
besprechen, da denke ich immer nur, wer soll die alle lesen? Ne? Also der Michael liest sie ja alle, der muss ja jeden Mittwoch darüber
Ja.
referieren, ne? Aber es ist ja Wahnsinn, ja.
Ja,
Naja,
also
gut.
ich finde die DSGVO vom Ansatz her auch gar nicht verkehrt. Dadurch, dass es eine EU-Verordnung ist, macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerfällig und schwierig auf nationaler Ebene dann handhabbar, weil wir im Grunde bei vielen Fragen auf EuGH-Entscheidungen warten, die dann irgendwie nach 3, 4 Jahren kommen. So, dann hat es die Sache schon erledigt oder die Technik ist weiter. Das macht es ein bisschen schwierig in der Handhabung. Ich bin aber bei dir, Barbara, und bei dir natürlich auch, Marc. Man sollte einen etwas pragmatischeren Ansatz wählen und nicht, wenn es gerade passt, den Datenschutz wahlweise als Verhinderer darstellen oder irgendwie als Ausrede, die man gerade gebrauchen kann. Insofern, er geht, ich sag immer, das Steuerrecht, das nervt mich auch manchmal, ne? Aber trotzdem muss ich es machen und die Steuererklärung abgeben. Es nützt ja nichts. So, das heißt, DSGVO ist jetzt hier, die geht auch nicht mehr weg. Soweit ist, glaube ich, klar. Und insofern müssen wir uns damit befassen als Unternehmen und als Behörde. Und dann muss man aber sehen, dass es auch handhabbar bleibt und nicht, dass eben jemand sagt, so, jetzt machen wir Datenschutz und jetzt machen wir den Laden erstmal 3 Monate zu, jetzt machen wir nichts anderes außer Datenschutz. Kann ja auch nicht die Lösung sein.
Wobei, ehrlicherweise habe ich das so auch noch nie erlebt. Und ich, also dass jetzt jemand dann wirklich so kam und sagt, wir machen jetzt hier dicht. Und
Ja.
ich vielleicht auch zum Abschluss, ne? Erwägungsgrund 4, das ist mein Lieblingserwägungsgrund der Datenschutzgrundverordnung, ne? Also der eben sagt, die Verarbeitung muss im Dienste der Menschheit stehen und muss auch alle anderen Grundrechte in irgendeiner Weise beachten und damit umgehen können. Und interessanterweise, wenn man sich die Digitalstrategie der EU anschaut mit diversen Erklärungen, dieser Satz steht immer drin. Ja, also der muss, also die, der Datenschutz nicht zum Selbstzweck, sondern Datenschutz, um die ganze Thematik und wenn es noch so eine große Herausforderung ist, um die ganze Thematik bewältigen zu können. Und dafür haben wir den Datenschutz und nicht, um den zu instrumentalisieren und immer zu sagen,
Genau.
nee, geht nicht, nee, geht nicht, nee, funktioniert nicht und machen wir zu. Also Erwägungsgrund 4, der ist es.
Ich setze noch einen drauf. Schon allein der erste Artikel der DSGVO, wenn man
Ja.
den zu Ende liest, da steht ja drin, ne, es geht um Schutz personenbezogener Daten und es geht aber auch um den freien Verkehr von Daten. So,
Ja.
das wird immer gerne vergessen dabei. Deswegen,
Ja.
ne, der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, auch das.
Ja, der typische Juristensatz. Es hat noch keiner von euch gesagt, es kommt drauf
Er
an.
stimmt
Also,
aber.
ne? Gut, ja.
Braucht hier nicht.
Gut, ja, damit sind wir
Ich habe
dann
noch
auch
eine
so.
Frage. Ich habe da noch
Ja,
eine
genau,
Frage.
der Michael hat ja noch seine
Noch eine,
Standardfrage, bevor wir jetzt hier auf
genau.
die Zielgerade
Noch
einsteigen.
eine Standardfrage. Also gerade du mit so einem spannenden Lebenslauf, die ja mehr oder weniger in den Datenschutz quasi reingeschlittert ist, so beschreibe ich das mal. Hättest du irgendwie einen Tipp für Menschen, die sagen, ach, der Bereich hört sich irgendwie ganz interessant an, da will ich auch irgendwie hin. Compliance, Datenschutz, wie man es dann auch immer nennt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das hat mich auf meinem beruflichen Werdegang wirklich, das hat mir genützt für das, was ich jetzt tue, oder das war eher hinderlich, die Abwägung hätte ich vielleicht nicht machen sollen?
Nee, also ich glaube, man muss nicht unbedingt Jura studiert haben, um das zu machen. Es hilft, aber Datenschutz ist, wenn man so ja, es ist halt es ist halt nicht so ein reiner Beruf. Das ist vielleicht auch tatsächlich schon so ein bisschen auch so eine Berufung mit den Daten, weil man ist ja auch im Privatleben, also jeder sagt, das ist wie so beim Arzt, ne? Ach, du bist Datenschützer, sag doch mal, ne? Also da ist, ich habe jetzt gerade irgendwie in der App und da kam und sage, ich muss ich die Datenschutzerklärung. Also wenn man so Spaß damit hat oder wenn man sagt, sich auch ein bisschen, ich meine, bei mir ist es jetzt auch so, dass ich kann mich ausleben in irgendwelchen Artikeln und in Seminaren und so weiter. Wenn man da so ein bisschen Drang zu hat und meint, man müsste sich ein bisschen extrovertierter ausleben in Sachen, in dem, was man gerne macht, dann ist der Datenschutz bietet sich halt an. Und man, wie du schon sagst, 99 Grundgesetz, 99 Artikel. Ist jetzt nicht so viel, ne? Wenn man sich mal BGB anguckt und Zivilrechtler ist oder sonst irgendwas, sind doch deutlich mehr. Also, nee, falsch abgebogen bin ich, glaube ich, nie. Ich habe immer so dann doch wieder gedacht, ja, das funktioniert doch ganz gut, haut hin. Und Datenschutz ist eine tolle Sache. Und wenn man irgendwelches auch mit der IT so ein bisschen IT-affin ist oder sie da Spaß dran hat, glaube ich, kann man mit dem Datenschutz immer, ist man da auf der richtigen Seite.
Ja, stimmt. Man muss
Das
kein
sind
Jurist sein,
schöne.
aber es schadet nicht,
Schade
wenn
auch
man
nicht.
dann so ein bisschen das Verständnis hat und vor allen Dingen schadet es auch nicht, wenn man ein bisschen, zumindest keine Scheu vor der IT hat, sag ich mal, weil die,
Ja.
ne, das.
Absolut. Und das ist, glaube ich, also ein bisschen, um da nochmal hinzukommen, da muss man vielleicht bei der Juristenausbildung vielleicht nochmal ein bisschen einhaken, ja, dass man eben nicht sagt, er lernt die Gesetze auswendig und macht das, sondern auch die IT sollte da einen gewissen Stellenwert bekommen.
Genau.
Und aber ich glaube, das wird auch immer mehr, weil das einfach der Bedarf da ist.
Ja, ich auch.
Gut, so, dann sind wir in der Tat hier auf der Schlussgeraden angekommen. Wir bedanken uns bei euch auf das Allerherzlichste hier fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte seid so nett, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Das hilft dem YouTube-Algorithmus und damit uns. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte seid doch so nett und abonniert ihn. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine spannenden Videos. Und ja, unser Schlusswort soll auch heute dann gerne unsere Barbara sprechen, wenn du magst.
Ja, gerne. Also erstmal hat mir Spaß gemacht und hat mir auch ein
Und auch.
bisschen mal wieder so einen Rückblick gegeben auf das, was ich bisher so getan habe und warum ich das tue. Und die letzte Frage von Michael war natürlich nochmal spannend, ne? Warum hat man das gemacht? Was ist das mit dem Datenschutz? Und ich kann nur sagen, macht Spaß. Wer dabei sein will, kann ich nur unterstützen und empfehlen. Also gerne immer wieder Datenschutz.
In diesem Sinne, vielen,
Sehr
vielen Dank,
gut.
liebe Barbara.
Danke.
Dann macht
Danke
es mal
euch.
gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke euch.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.